Der Kater machte ein paar vorsichtige Schritte vor die Tür, spähte nach allen Seiten in die Dunkelheit, kam wieder herein und schüttelte sich den Schnee aus dem Pelz. »Nichts«, sagte er, »es muss ein Irrtum gewesen sein. Wo sind Sie denn, Maestro?« Irrwitzer tauchte hinter dem Ohrenbackensessel auf. »Wirklich niemand?«, fragte er. »Bestimmt nicht«, versicherte Maurizio. Der Zauberer rannte auf den Flur hinaus, schlug die Haustür krachend zu und sperrte mehrfach ab. Dann kam er wieder herein, warf sich in seinen Sessel und jammerte: »Sie können's nicht erwarten! Sie wollen mich jetzt schon in den Wahnsinn treiben!« »Wer?« fragte Maurizio verwundert. Da klopfte es wieder und diesmal klang es geradezu rabiat. Irrwitzers Gesicht verzerrte sich zu einer Fratze, die Angst und Wut gleichzeitig ausdrückte. Es war kein schöner Anblick. »Mit mir nicht«, stieß er hervor. »Nein, nicht mit mir! Das wollen wir doch mal sehen!« Er schlich auf den Flur hinaus, der kleine Kater schlich eifrig mit. Der Zauberer trug an seiner linken Hand einen Ring, den ein großer Rubin zierte. Selbstverständlich handelte es sich um einen magischen Stein. Er konnte Licht in ungeheurer Menge aufschlucken und speichern. Wenn er richtig aufgeladen war, stellte er eine vernichtende Waffe dar. Irrwitzer hob langsam die Hand, kniff ein Auge zu, zielte und ein fadendünner roter Laserstrahl zischte durch den Korridor und hinterließ in der dicken Haustür einen nadelfeinen, rauchenden Einschlag. Der Zauberer schoss ein zweites Mal und ein drittes und immer wieder und wieder, bis die massiven Holzbohlen völlig durchsiebt waren und die Energie des Rubins sich erschöpft hatte. »So, das war's dann wohl«, sagte er und atmete tief durch. »Jetzt ist es still.« Er ging ins Labor zurück und setzte sich wieder an den Tisch, um weiterzuschreiben. »Aber Maestro«, stammelte der kleine Kater ganz entsetzt, »wenn Sie nun da draußen jemanden getroffen haben.« »Dann geschieht es ihm recht«, knurrte Irrwitzer. »Was treibt er sich vor meinem Haus herum?« »Aber Sie wissen doch überhaupt nicht, wer es war. Vielleicht war es ja ein Freund von Ihnen.« »Ich habe keine Freunde.« »Oder jemand, der Ihre Hilfe braucht.« Der Zauberer stieß ein kurzes, freudloses Lachen aus. »Du kennst die Welt nicht, mein Kleiner. Wer zuerst schießt, schießt am besten. Merkt dir das?« Da klopfte es abermals. 18.06 Uhr. Irrwitzer malmte nur noch stumm mit den Kinnbacken. »Das Fenster«, rief Maurizio. »Ich glaube, Maestro, es ist am Fenster.« Er sprang auf das Sims, öffnete einen Flügel und lugte durch einen Spalt des Fensterladens hinaus. »Da sitzt jemand«, raunte er. »Es scheint ein Vogel zu sein, so eine Art Rabe, glaube ich.« Irrwitzer sagte noch immer nichts. Er hob nur abwehrend die Hände. »Vielleicht geht es um einen Notfall«, meinte der kleine Kater. Und ohne auf die Anweisungen des Zauberers zu warten, stieß er den Fensterladen auf. Zusammen mit einer Schneewolke flatterte ein Vogel ins Labor, der so zerrupft aussah, dass er eher einer großen, unförmigen Kartoffel glich, in die jemand kreuz und quer ein paar schwarze Federn gesteckt hat. Er landete mitten auf dem Boden, rutschte auf seinen dünnen Beinen noch ein Stück weiter, ehe er zum Halten kam, plusterte sein kümmerliches Gefieder und sperrte seinen ansehnlichen Schnabel auf.
Aber, kreischte er mit eindrucksvoller Lautstärke. Ihr lasst euch aber vielleicht Zeit, bis ihr aufmacht. Da kann sich ja eins den Tod holen. Und geschossen wird auch noch auf einen. Da bitteschön, meine letzte Schwanzfeder ist jetzt auch hin, durchlöchert. Ist das vielleicht eine Art? Wo sind wir denn?
Dann wurde er plötzlich bewusst, dass da ein Kater war, der ihn mit großen, glühenden Augen ansah. Er zog den Kopf zwischen die Flügel, wodurch er irgendwie buckelig wirkte, und krächzte nur noch kleinlaut.
»Uje, ein Vogelfresser! Das auch noch? Na, ich danke schön, das wird böse enden!«
Maurizio, der in seinem kurzen Leben bisher noch keinen einzigen Vogel gefangen hatte, schon gar nicht einen so großen und unheimlichen, begriff zunächst überhaupt nicht, dass er gemeint war.
»Hallo«, maunzte er würdevoll, »willkommen, Fremdling.« Der Zauberer starrte das seltsame Federvieh noch immer wortlos und voller Misstrauen an. Der Rabe fühlte sich zunehmend unbehaglicher. Er blickte mit schiefem Kopf zwischen Kater und Zauberer hin und her und schnarrte endlich,
»Wenn's euch nix ausmacht, Herrschaften, dann wär ich dafür, dass einer das Fenster wieder zumacht, weil es kommt nämlich keiner mehr hinter mir nach, aber es zieht saumäßig und ich hab im linken Flügel sowieso schon den Reißmatissimus, oder wie das heißt.«
Der Kater schloss das Fenster, sprang vom Sims und begann, in einem großen Kreis um den Eindringling herumzuschleichen. Er wollte nur sehen, ob dem Raben etwas fehlte, doch der schien Mauritius' Interesse anders aufzufassen. Ihr Witzer hatte inzwischen die Sprache wiedergefunden.
»Mauritio«, befahl er, »frage diesen Galgenvogel, wer er ist und was er hier zu suchen hat.«
»Mein guter Maestro will wissen«, sagte der Kater in möglichst vornehmem Ton, »welchen Namen du trägst und was dein Begehr ist.«
Dabei wurden seine Kreise immer enger. Der Vogel drehte den Kopf mit und ließ Mauritio nicht aus den Augen.
»Sag deinem Maestro einen schönen Gruß von mir«, dabei zwinkerte er dem Kater verzweifelt mit einem Auge zu, »und mein werter Name ist Jakob Krakel, wenn's recht wär. Und ich bin sozusagen der luftige Laufbursch von Madame Tyrannia Wampal, seiner hochverehrten Tante.«
Dabei zwinkerte er mit dem anderen Auge.
»Und außerdem bin ich durchaus kein Galgenvogel, nicht, wenn's beliebt, sondern ein alter, vom Leben hart geprüfter Rabe. Man kann schon direkt sagen, ein Unglücksrabe, kann man sagen.«
»Sieh an, ein Rabe«, sagte ihr Witzer höhnisch. »Das musst du allerdings dazu sagen, sonst erkennt man's nicht.«
»Haha, sehr witzig«, schnarrte Jakob Krakel halblaut in sich hinein.
»Unglück?«, erkundigte sich Mauritio teilnahmsvoll. »Von welchem Unglück redest du? Sprich ohne Scheu, mein guter Maestro wird dir helfen.«
»Ich red vom Pech, wo immer ich hab«, erklärte Jakob düster, »zum Beispiel, dass ich hier jetzt ausgerechnet einen mordsmäßigen Vogelfresser treffen muss. Und die Federn sind mir ausgegangen, wie ich seinerzeit in eine Giftwolke hineingeraten bin. Die gibt's ja in letzter Zeit immer öfter. Warum, weiß keiner nicht.«
Wieder zwinkerte er dem Kater zu.
»Und deinem guten Maestro kannst du von mir ausrichten, er braucht mich ja nicht anzuschauen, wenn ihm meine lumpige Garderobe was ausmacht. Ich hab halt keine bessere nicht mehr.«
Mauritio blickte zu Irrwitzer empor.
»Sehen Sie, Maestro, also doch ein Notfall.«
»Frage diesen Raben einmal«, sagte der Zauberer, »warum er dir mehrmals heimlich zugezwinkert hat.« Jakob Krakel kam dem Kater zuvor.
»Das ist unabsichtlicher Zauberrat, das bedeutet gar nichts, es sind bloß die Nerven.«
»So, so«, meinte ihr Witzer gedehnt, »und warum sind wir denn so nervös?«
»Weil ich was gegen solche aufgeblasenen Typen hab. Die, wo so geschwollen daherreden und so scharfe Krallen haben und zwei so Schlusslichter im Gesicht wie der da.«
Mauritio dämmerte es nun doch, dass er da eben beleidigt worden war. Das konnte er natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Er gab sich ein möglichst imponierendes Aussehen, sträubte sein Fell, legte die Ohren zurück und fauchte.
»Maestro, erlauben Sie mir, dass ich diesen unverschämten Schandschnabel rupfe?«
Der Zauberer nahm den Kater auf den Schoß und streichelte ihn. »Noch nicht, mein kleiner Held, beruhige dich. Er sagt doch, dass er von meiner hochverehrten Tante kommt. Wir wollen hören, was er zu sagen hat. Ich frage mich nur, ob man ihm überhaupt irgendetwas glauben kann. Was meinst du?«
»Manieren hat er jedenfalls nicht«, schnurrte Mauritio.
Der Rabe ließ die Flügel hängen und krächzte wütend.
»Ach, mich doch am Bürzel, alle beide!«
»Man muss sich wundern«, sagte Irrwitzer und fuhr fort, den Kater zu kraulen. »Man muss sich wirklich wundern, mit was für ordinärem Personal mein bisher so feines Tantchen sich neuerdings umgibt.«
»Was?« kreischte der Rabe. »Jetzt haut's mir aber doch gleich den Stopsel hinaus. Wer ist hier ordinär? Das ist doch kein Spaß, nicht, wenn einer in meinem Zustand durch Nacht und Sturm flattert, um seine Chefin anzumelden, und dann kommt er gerade zum Abendessen recht. Aber nicht, wo er was zum Schnabeln kriegt, sondern wo er selber auf der Speisekarte steht. Da möchte ich schon recht hörbar fragen, wer hier vielleicht ordinär ist.
Was sagst du da, Rabe? Fragte ihr Witzer alarmiert. Tante Tyrannia will herkommen? Wann denn?
Jakob Krakel war immer noch wütend und hopste auf dem Boden herum. Jetzt, sofort, sogleich, augenblicklich, jeden Moment, sie ist schon fast da. Ihr Witzer sank in seinen Sessel zurück und stöhnte. Ach du dicke Warze, auch das noch.
Der Rabe beobachtete ihn mit schiefem Kopf und schnarrte befriedigt vor sich hin.
Aha, eine Unglücksbotschaft scheint's, das ist typisch für mich.
Ich habe Tante Tüti seit einem halben Jahrhundert nicht mehr persönlich zu Gesicht bekommen, jammerte der Zauberer. Was will sie denn so plötzlich hier? Gerade heute kommt sie mir sehr ungelegen.
Der Rabe zuckte die Flügel.
Sie sagt, sie muss unbedingt den heutigen Silvesterabend mit ihrem heißgeliebten Neffen verbringen, sagt sie, weil der Neffe, sagt sie, irgend so ein besonderes Rezept hat für einen Punsch oder sowas, sagt sie. Das, wo ihr selbst dringend fehlen tut, hat sie gesagt.
Ihr Witzer schubste den Kater von seinem Schoß und sprang auf.
Sie weiß alles, stieß er hervor, bei allen teuflischen Tumoren. Sie will nur meine Lage ausnützen. Unter der Maske verwandtschaftlicher Gefühle will sie sich bei mir einschleichen, um geistigen Diebstahl zu verüben. Ich kenne sie, oh, ich kenne sie.
Danach stieß er einen ellenlangen babylonischen oder altägyptischen Fluch aus, woraufhin alle Glasgeräte im Raum zu klirren und zu tönen anfingen und ein Dutzend Kugelblitze im Zickzack über den Boden zischten. Maurizio, der seinen Maestro bisher von dieser Seite noch nicht erlebt hatte, erschrak so, dass er sich mit einem Riesensatz auf den Kopf eines ausgestopften Haifischs rettete, der unter anderen präparierten Trophäen an einer der Wände hing. Zu seinem neuerlichen Entsetzen musste er dort feststellen, dass der Rabe das Gleiche getan hatte und dass sie sich, ohne es zu bemerken, gegenseitig umklammert hielten. Peinlich berührt stießen sich beide sofort wieder los. Der geheime Zauberrat suchte mit bebenden Händen zwischen den Bergen von Papier auf seinem Schreibtisch herum, warf alles durcheinander und brüllte:
Beim sauren Regen, sie soll keine Kommastelle von meinen kostbaren Berechnungen erfahren. Diese heimtückische Hyäne glaubt wohl, jetzt könne sie meine Forschungsergebnisse umsonst bekommen. Aber da hat sie sich geschnitten. Nichts soll sie erben, gar nichts.
Ich werde die Akten mit den wichtigsten Formeln unverzüglich in meinem absolut zaubersicheren Geheimkeller einlagern. Nie wird sie dort hineinkommen, sie nicht und auch kein anderer.
Er wollte schon fortrennen, bremste sich aber noch einmal ab und suchte mit wilden Augen im Labor herum.
Maurizio, zum Pestizid nochmal, wo steckst du?
Hier, Maestro, antwortete Maurizio vom Haifischkopf herunter.
Hör zu, rief der Zauberer zu ihm hinauf. Solange ich weg bin, bewachst du mir scharf dieses impertinente Rabenaas da, verstanden? Aber schlaf nicht wieder ein. Gib Acht, dass er seinen Schnabel nicht in Sachen steckt, die ihn nichts angehen. Am besten bringst du ihn in deine Kammer und setz dich vor die Tür. Trau ihm auf keinen Fall. Lass dich auf keine Gespräche und keine Anbiederungsversuche ein. Du bist mir verantwortlich.
Er hastete davon und sein giftgrüner Schlafrock flatterte hinter ihm drein.
18.15 Uhr. Die beiden Tiere saßen sich allein gegenüber. Der Rabe schaute den Kater an und der Kater schaute den Raben an.
Na, fragte Jakob nach einer Weile.
Was na, fauchte Maurizio.
Der Rabe zwinkerte wieder.
Hast du denn wirklich nix kapiert, Kollege?
Maurizio war verwirrt, wollte das aber auf keinen Fall zugeben. Darum sagte er,
halt deinen großen Schnabel,
Wir sollen nicht schwätzen, hat mein Maestro befohlen.
Aber jetzt ist er doch weg, schnarrte Jakob.
Jetzt können wir doch offen reden, Kollege.
Keine Anbiederungsversuche, antwortete Maurizio streng. Gib dir keine Mühe, du bist dreist und hast kein Niveau. Ich mag dich nicht.
Mich mag sowieso niemand, da bin ich dran gewöhnt, antwortete Jakob.
Aber trotzdem müssen wir jetzt zusammen helfen. Wir zwei, das ist doch unsere Aufgabe.
Sei still, knurrte der kleine Kater aus der Kehle und versuchte, so gefährlich wie möglich auszusehen. Wir gehen jetzt in mein Zimmer. Spring runter und mach ja keinen Fluchtversuch. Los!
Jakob krakelt, schaute Maurizio kopfschüttelnd an und fragte, bist du so blöd oder tust du nur so?
Maurizio wusste nicht, wie er sich verhalten sollte. Seit er mit dem Raben allein war, kam dieser ihm plötzlich viel größer vor und sein Schnabel wirkte viel schärfer und gefährlicher. Unwillkürlich machte er einen hohen Buckel und sträubte seinen Schnurrbart. Dem armen Jakob, der das für eine ernsthafte Drohung hielt, schlug das Herz bis zum Hals. Gehorsam flatterte er auf den Boden hinunter. Der kleine Kater, selbst ganz überrascht von dieser Wirkung, sprang dem Raben nach.
»Tu mir nix, ich tu dir auch nix«, gluckste Jakob und duckte sich.
Maurizio kam sich großartig vor.
»Vorwärts, Fremdling«, befahl er.
»Na gut Nacht«, schnarrte Jakob ergeben. »Ich wollte, ich wäre bei meiner Clara im Nest geblieben.«
»Wer ist Clara?«
»Ach«, sagte Jakob, »bloß meine arme Frau«, und er starkste auf seinen dünnen Beinen los, der Kater folgte ihm. Als sie in dem langen, dunklen Korridor mit den vielen Einmachgläsern angekommen waren, fragte Maurizio, der inzwischen nachgedacht hatte, »Wieso sagst du überhaupt dauernd Kollege zu mir?«
»Heiliger Galgenstrick, weil wir es doch sind«, antwortete Jakob, »oder wenigstens waren wir es mal, habe ich gemeint.«
»Ein Kater und ein Vogel«, erklärte Maurizio stolz, »sind niemals Kollegen. Bilde dir nur nichts ein, Rabe. Kater und Vögel sind natürliche Feinde.«
»Natürlich«, bestätigte Jakob, »ich meine natürlich, wäre das eigentlich natürlich, aber natürlich nur dann, wenn die Lage natürlich ist. In unnatürlichen Lagen sind natürliche Feinde manchmal Kollegen.«
»Halt ein«, sagte Maurizio, »das habe ich nicht verstanden, drück dich deutlicher aus.«
Jakob blieb stehen und drehte sich um.
»Du bist doch auch als Geheimagent hier, um deinen Maestro zu beobachten, oder vielleicht nicht?«
»Wieso?«, fragte Maurizio, jetzt vollends verwirrt. »Du etwa auch? Aber warum schickt der Hohe Rat denn noch einen Agenten hierher?«
»Nein, doch nicht hierher«, antwortete Jakob. »Ich meine nicht mich.«
»Ah, du machst mich noch ganz konfuselig im Kopf mit deiner langen Leitung.«
»Also, ich bin Spion bei meiner Madame Hexe, so wie du bei deinem Monsieur Zauberer. Hast du jetzt endlich den Wurm geschluckt?«
Maurizio setzte sich vor Erstaunen.
»Ist das ehrlich so?«
»So ehrlich, wie ich ein Pechvogel bin«, seufzte Jakob.
»Hättest du übrigens was dagegen, wenn ich mich mal kratze? Mich juckt's schon die ganze Zeit.«
»Aber bitte sehr«, erwiderte Maurizio mit einer großzügigen Pfotenbewegung, »wo wir doch Kollegen sind.«
18.20 Uhr. Er legte seinen Schwanz elegant um sich herum und sah zu, wie Jakob sich ausgiebig mit einer Kralle am Kopf kratzte. Er fand diesen alten Raben auf einmal ungemein sympathisch.
»Warum hast du dich denn nicht gleich von Anfang an zu erkennen gegeben?«
»Hab ich doch«, schnarrte Jakob. »Ich hab dir doch dauernd zugezwinkert.«
»Ach so«, rief Maurizio, »aber das hättest du doch ruhig laut sagen können.«
Jetzt war Jakob an der Reihe, nichts mehr zu verstehen.
»Laut sagen«, krächzte er, »damit dein Chef alles hört? Du bist ja gelungen.«
»Mein Maestro weiß sowieso alles.«
»Was?«, schnappte der Rabe, »hat er's rausgekriegt?«
»Nein«, sagte Maurizio, »ich habe ihn in die Sache eingeweiht.«
Dem Raben blieb der Schnabel offen.
»Das darf doch nicht wahr sein«, stieß er schließlich heraus, »das pustet mich glatt vom Ast.«
»Sag das nochmal.«
»Ich musste es einfach tun«, erklärte Maurizio mit wichtiger Miene. »Es wäre nicht ritterlich gewesen, ihn noch länger zu hintergehen. Ich habe ihn lange beobachtet und geprüft und ich habe festgestellt, er ist ein edler Mensch
und ein wahres Genie und unseres Vertrauens würdig. Obwohl er sich heute ein bisschen komisch benimmt, das gebe ich zu. Aber mich jedenfalls hat er die ganze Zeit behandelt wie einen Prinzen. Und das zeigt doch, was für ein gütiger Mann und Wohltäter der Tiere er ist.
Jakob starrte Maurizio bestürzt an. Das gibt's nicht, so dämlich kann ein einzelner Kater nicht sein. Vielleicht zwei oder drei zusammen, aber nicht einer allein. Jetzt hast du alles verpatzt, mein Junge, jetzt ist es aus. Jetzt wird der ganze Plan der Tiere ein böses Ende nehmen, ein bitterböses sogar. Ich hab's ja kommen sehen, ich hab's von Anfang an kommen sehen.
»Du kennst meinen Maestro doch überhaupt nicht«, maunzte der Kater beleidigt. »Er ist sonst ganz anders als heute.« »Zu dir vielleicht«, kreischte Jakob. »Er hat dich total eingewickelt, und zwar in Fett, wie man sieht.« »Wofür hältst du dich?«, fauchte Maurizio, jetzt endlich ernstlich wütend. »Wieso weißt du alles besser als ich?«
»Ja, hast du denn keine Augen im Kopf?«, schrie Jakob. Da schau dich doch bloß mal um hier. Was glaubst du denn, was das da ist?
Und er wies mit ausgestrecktem Flügel auf die Regale mit den zahllosen Einmachgläsern.
Das ist eine Krankenstation, antwortete Maurizio. Das hat der Maestro mir selbst gesagt. Er versucht, die armen Gnome und Elfen zu heilen. Was weißt du denn davon?
Was ich weiß, Jakob Krake geriet immer mehr außer sich, soll ich dir sagen, was das ist? Ein Gefängnis ist das, eine Folterkammer ist das. Ein guter Maestro ist in Wahrheit einer von den allerschlimmsten, die es überhaupt auf der Welt gibt. Das ist er. So sieht's aus, du Einfaltspinsel. Ha, ein Schöni, ein Wohltäter. Ja, Keuchhusten. Weißt du, was der kann? Die Luft verpesten, das kann er. Das Wasser vergiften, Mensch und Tiere krank machen, Wälder und Felder zerstören. Darin ist er ganz groß, dein Maestro, sonst er nix.
Maurizio rang nach Luft vor Empörung.
Das nimmst du sofort zurück, du Verleumder. Sonst.
Sein Fell sträubte sich so, dass er noch einmal so dick aussah, wie er sowieso schon war.
»Ich dulde nicht, dass du diesen großen Mann beleidigst. Entschuldige dich, sonst bringe ich dir Respekt bei, du Galgenvogel!«
Aber Jakob war jetzt in voller Fahrt und nicht mehr zu bremsen.
»Komm nur her, du«, krakeelte er, »du fettes Muttersöhnchen, du schlapper Wohlstandssack. Du bist für gar nichts gut, außer mit Wollknollen spielen und auf dem Sofa herumflezen. Hau bloß ab, du Tellerlecker!« Sonst mache ich ein Päckchen aus dir und schick dich heim zu deiner niedlichen Schmusekätzchenfamilie.
Mauritius' Augen begannen in wildem Feuer zu glühen. Ich stamme aus einem uralten neapolitanischen Rittergeschlecht. Meine Ahnen gehen bis auf Mioderich den Großen zurück. Ich lasse meine Familie nicht beleidigen. Schon gar nicht von einem dahergelaufenen Gauner wie dir.
Haha, kreischte Jakob. Da haben halt deine Vorfahren allen Grips für sich verbraucht und für dich keinen mehr übrig gelassen.
Maurizio zückte seine Krallen. Weißt du überhaupt, mit wem du redest, du elender Flederwisch? Du hast einen großen Künstler vor dir. Ich bin ein berühmter Minnesänger und habe die stolzesten Herzen erweicht, ehe ich meine Stimme verlor. Der alte Rabe stieß ein impertinentes Gelächter aus.
Das glaub ich gern, dass du ein Minisänger bist. Mit deiner Mini-Statue und deinem Mini-Hirn. Blas dich bloß nicht so auf, du geschwollene Flaschenbürste.
Ungebildeter Banause, fauchte Maurizio in tiefster Verachtung. Du weißt ja noch nicht einmal, was ein Minnesänger überhaupt ist. Und deine Ausdrücke hast du aus der Gosse, du elender Strolch.
»Ist mir Schnurzpiepe egal«, schrie Jakob zurück. »Ich red, wie mir der Schnabel gewachsen ist, weil ich nämlich einen hab, aber du nicht, du lausiger Katzenbaron.«
Und ganz plötzlich, ohne dass sie beide recht wussten, wie es gekommen war und wer angefangen hatte, waren sie ein einziges Bündel aus Fell und Federn, das auf dem Boden herumrollte. Sie balgten sich, dass die Fetzen flogen. Der Kater biss und kratzte und der Rabe hackte und zwickte. aber da sie ziemlich gleich groß und stark waren, konnte keiner die Oberhand gewinnen. Manchmal floh der eine und der andere verfolgte ihn und dann war es wieder umgekehrt. Unversehens waren sie auf diese Weise ins Labor zurückgekehrt. Jakob hatte sich in Mauritius' Schwanz verbissen und das tat dem kleinen Kater elendiglich weh. Zugleich aber hatte Mauritio den Raben in den Schwitzkasten genommen, so dass dem langsam die Luft ausging.
»Ergib dich«, stieß Mauritio hervor, »oder du bist des Todes.« »Ergib du dich zuerst«, keuchte Jakob, »sonst zwick ich dir den Schwanz ab.«
Und dann ließen sie sich beide gleichzeitig los und saßen außer Puste voreinander. Der kleine Kater versuchte mit Tränen in den Augen seinen Schwanz wieder gerade zu biegen, der jetzt überhaupt nicht mehr elegant aussah, sondern eine Zickzackform angenommen hatte, und der Rabe betrachtete melancholisch die Federn, die auf dem Boden herumlagen und die er eigentlich durchaus nicht entbehren konnte. Aber wie es öfters nach solchen Raufereien der Fall ist, fühlten sich beide verhältnismäßig friedfertig und zur Versöhnung bereit. Jakob dachte, dass er zu dem kleinen, dicken Kater nicht gleich so grob hätte sein sollen, und Mauritio überlegte, ob er dem armen, unglücklichen Raben nicht vielleicht ziemlich Unrecht getan hatte.
»Verzeih bitte«, maunzte er. »Tut mir auch leid«, krächzte Jakob. »Weißt du«, fuhr Mauritio nach einer Weile mit bebender Stimme fort, »ich kann einfach nicht glauben, was du da vorhin gesagt hast. Wie kann denn einer einen großen Katzenkünstler wie mich so gut behandeln und auf der anderen Seite ein gemeiner Schurke sein? Das gibt es doch nicht.«
»Doch, leider«, antwortete Jakob und nickte bitter. »Das gibt es. Das gibt es. Er hat dich nämlich überhaupt nicht gut behandelt. Er hat dich nur gezähmt, um dich reinzulegen. Meine Chefin, die Madame Tyrannia, hat's mit mir auch probiert, aber ich habe mich nicht zähmen lassen. Ich habe nur so getan, als ob. Aber das hat sie nicht gemerkt. Ich habe sie reingelegt.« Er lachte listig. »Jedenfalls habe ich dadurch ziemlich viel rausgekriegt über sie und auch über deinen sauberen Maestro. Wo bleibt der eigentlich so lange?« Beide horchten, aber es war ganz still. Nur der Sturmwind wimmerte und pfiff draußen ums Haus.